Jacobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Also, ich bin jetzt mit dem Michael Mitterbeier. Gut, hä? Guter Anfang.
Das ist ein super Anfang.
Das ist super.
Ja,
das ist so, der Michael Mitterbeier.
Aber du weißt, wer ich bin. So, schön.
Ja, so knapp jetzt.
Obwohl, du sitzt ja manchmal, wenn du Interviews führst, und dann sitzt einer vor dir, du weißt, der hat keine Ahnung, wer du bist. Da hat es geheißen, du machst ein Interview mit dem, und dann sagst du, Herr Mitterbeier. Herr Jacobino.
Jacobino. Ja. Und ich erlebe das auch, jetzt gerade beim Zirkus, wenn dann irgendein Praktikant oder ein Praktikanten einer Redaktion kommt und sagt, Victor Giacomo, jetzt nicht mehr Fernsehen, jetzt zum ersten Mal Zirkus. Da muss ich sagen, nein, es ist nicht zum ersten Mal, es ist zum zweiten Mal. Und Fernsehen schon länger nicht mehr. Aber okay,
man muss ernst bleiben. Es gibt in Köln das Savoy Hotel, das ist ja so dieses legendäre Künstlerhotel, wo dann die Bar war immer die Anlaufstelle. Eigentlich sind wir alle irgendwann ins Hotel nur reingegangen. Am Anfang in der Bar hast du immer jemanden getroffen. Und die da hinter der Bar war, die war großartig, die hat über Jahre, die ist jetzt schon Jahre nicht mehr dabei. Und die hat immer zu mir immer gesagt, Herr Mittelmeier. Das Ding ist so, ich habe sie nicht, und das ist 15 Jahre her, so eine Zeit, wo alle waren, war gerade irgendwie unter Hype und keine Ahnung. Und da hat immer Herr Mittelmeier gesagt. Und alle, die um mich rum saßen, sag mal, die weiß den Namen, der Mittelmeier, sagt, ja, ich weiß, ich sage schon seit Jahren Mittelmeier, mein Problem ist, ich mag die so gern und ich kann nicht mehr hingehen und sagen, sie sprechen übrigens meinen Namen seit Jahren falsch aus. Ja. Und die hat seit ihres Lebens, jahrelang, hat einfach Herr Mittelmeier gesagt. Ja. Und
irgendwann geht das nicht mehr. Auch die Leute, die ich eigentlich schon lange kenne, aber deren Namen mir immer wieder nicht mehr einfällt, jedes Mal, die ich schon lange kenne, die ich auch sehr schätze. Und irgendwann denke ich, ich kann sie nicht mehr fragen, wie heißt du eigentlich?
Das stimmt. Ich kann mir ihren Namen nicht mehr. Ja. Ich bin ganz, ganz schlecht.
Also gut, aber jetzt sage ich nochmal deinen Namen richtig. Michael Mittermeier sitzt bei mir im Casinotheater in der Lounge, in der fensterlosen Lounge, gleich unterhalb der Bühne, wo du noch nie im Gegensatz zu allen deinen Kollegen gespielt hast.
Ja, ich weiß, eine kleine Spitze, es trifft mich ins Herz.
Ja.
Ja, das ist, weil ich glaube, wir haben... Es ist, glaube ich, vor 15 Jahren haben wir schon geredet, wo ich gesagt habe, komm nochmal nach Winterthur und spiele im Casino.
Mag mich erinnern.
Ja, es wird passieren.
Okay.
Ich verspreche jetzt einfach mal. Ich verspreche jetzt, es wird passieren. Und jetzt müssen wir einen Zeitraum festsetzen. In den nächsten 2 Jahren wird es passieren.
Okay, super. Das ist praktisch ein Vertrag.
Ja.
Auf
Band. Ja. Und ich würde jetzt meine Tochter zitieren, die sagt Pinky Promise. Pinky Promise heißt, dass du die kleinen Finger quasi zusammenführst und wenn du Pinky Promise machst, also hat sie mir mal gesagt, dann hätte Hitler den Nicht-Angriffspakt mit Stalin eingehalten, wenn er Pinky Promise gemacht hätte.
Gut, der Stalin hätte auch Pinky Promise machen müssen.
Ja, aber sie hätten es ja gemacht, die beiden so. Und dann, aber dann wären wir wenigstens nicht schuld gewesen, weißt du so. Aber gut, sagt ja der Schweizer nichts, ihr wart ja nie schuld.
Nein, wir kennen auch keine Kriege, wir kennen gar nichts, wir sind auch unschuldig.
Ja, immer gewesen.
Ja. Wir haben ja jetzt Wahlen gehabt. Du gehörst ja zu den wenigen deutschen Komikern, die in der Schweiz auftreten, die auch mal ein bisschen was von der Schweizer Politik mitgekriegt haben. Ich weiß, das ist sehr schwierig für einen Deutschen. Wir haben Wahlen, Erdrutschsiege, aber es ändert sich nie was an der Regierung. Das begreift ein Deutscher natürlich nicht so gut. Aber jetzt hast du wahrscheinlich mitgekriegt, eine riesengrüne Welle ist ja über das Land geschwappt. Du bist der bekennende Grüner in Deutschland, gell?
Ich war immer Grüner und gar nicht aus Grund, dass ich finde auch nicht alles toll, was die Grünen machen. Oder es gibt viele grüne Politiker, die gehen mir ziemlich ich wollte auf den Sack sagen. Er dachte, das sage ich jetzt doch nicht, komm, aber dann lassen wir es auf den Sack. Hat was zu tun. Es ist schön, dass man mit jemandem redet, der quasi... die Materie kennt. Beide Sachen. Und das Schräge dran ist ja, ich weiß, es gab Zeiten, da warst du Grüner und und jetzt ist ja so en vogue, auch in Deutschland. Ich habe es hier natürlich auch verfolgt, ich finde das großartig, dass das so eine Welle hat, weil man halt, also was ich immer gesagt habe, es geht mir nicht um die Tagespolitik bei den Grünen, es geht mir halt, wenn du die großen Themen siehst, die Umwelt und verschiedene Dinge, es ist ja eine Vision, wo geht generell hin. Und die meisten Parteien haben das ja nicht. Sie nehmen es ja nur an, ich meine, die plötzlich unsere Konservativen und die SPD übernehmen ja grüne Politik, weil sie wissen, ach so, die Menschen da draußen würden das gerne so haben. Es ist ja schön, dass sie es tun, aber ich hätte halt gerne eine Partei, ich wähle gerne eine Partei, die sagt einfach, pass auf, die Vision ist mal, wir müssen was tun für die Umwelt. Und jetzt, die Wähler haben gesagt, jetzt müssen wir mal ein bisschen, und es ist schon schön. Also, und Helvetia hat gerufen und sie, wurde ja auch ein bisschen gehört. Also ja. Ihr habt auch frauentechnisch also einen guten...
Ja, wir haben zugelegt, wir haben wirklich zugelegt, das finde ich auch. Das, nur, du bist ja wirklich einer, das habe ich vorher schon gesagt, der sich immer ein bisschen für die Schweiz interessiert hat, einer, der die Schweiz immer gekannt hat und das auch in seine Programme aufgenommen hat. Ich nehme an, du nimmst jetzt diesen jüngsten Wahlerfolg nicht direkt heute in das Programm auf, das du jetzt gerade spielst, oder?
Gestern schon.
Hast du es gemacht, ja? Du warst gestern in Wiel?
Ich war gestern in Wiel heute? und hab quasi, mein Opening war, dass ich über Schweiz und die Wahl und was gerade passiert mit Grünen und Frauen gesprochen habe. Ich mache im Moment tatsächlich, also das Programm, das ich mache, klar, ich habe ein festes Programm, ich kann auch ohne Impro spielen, aber ich habe gerade so eine ganz, also ich spiele zum Teil die erste halbe Stunde komplett Freestyle und mach, was gerade ansteht oder probiere aus.
War das schon immer so oder hat das bei dir jetzt an Wichtigkeit zugenommen, dass du für dich findest, dass du mehr improvisierst?
Ich habe es immer gemacht, speziell zum Beispiel auch, wenn ich in der Schweiz gespielt habe. Da habe ich es für mich traditionell, wenn ich es mal so sagen darf, immer gemacht. Weil die Schweiz habe ich ja immer als eine Herausforderung gesehen. Pass auf, als ich angefangen habe hier zu touren 96, also richtig viel zu spielen, sind ja die deutschen Kollegen gar nicht hergefahren. Es war immer dieser Mythos, ja, die Schweiz, das Publikum, die sind ein bisschen ruhiger und die reagieren nicht so. Und ich war hier immer und es war großartig und bin mal heim gesagt, ja, ihr macht einen Fehler, er geht hierher, macht einen schlechten Schweizwitz, dann lachen die natürlich nicht, weil den haben sie alle gehört, schon 20 Mal, dann sind die abgeturnt und reagieren nicht und dann zieht ihr euer deutsches Programm durch und dann beschwert ihr euch, wenn der Schweizer nicht lacht. Ich würde auch da sitzen und sagen, weißt du was, Deutscher, wenn dir nicht mehr einfällt, dann bleib einfach daheim.
Ganz früher haben die einfach dieselben Witze genommen, die sie über Franz Josef Strauß gemacht haben und dann haben sie einfach Blocher gesagt und das passt nicht, das geht nicht, es passt nicht zusammen und es ist auch nicht lustig.
Weil es tatsächlicherweise vom Konservativen her mag es ein Spirit sein.
Natürlich,
aber die haben ja
aber
so
die Bedeutung der beiden Politiker, auch der eine Exekutive, der andere eigentlich... Gut, kurz mal exekutiv hier auch, aber der große, starke Mann bei der rechten Volkspartei bei uns, nicht? Und der andere, der eigentlich der Exekutivpolitiker, der auch ein bisschen Skandalpolitiker war, der Vergleich, der hinkt einfach.
Ja, und der Zugang ja auch ja heute noch. Ich meine, überleg mal, Blocher, mittlerweile weiß ich mir gar nicht mehr, was macht er eigentlich? Er ist wie so ein Kunstmäzen, der jetzt, ich bin SVP-Mäzen. Der ist irgendwie, er gibt halt Kohle.
Nein, nicht ganz. Also der sagt schon noch ein bisschen, wo es lang geht.
Ja, aber...
Das macht er schon.
Er ist immer noch da, er hat keine... Wir haben uns gestern darüber unterhalten, weil ich gesagt habe... Er
hat kein Amt mehr.
Er hat kein Amt. Mhm. Der Wahnsinn ist, aber dass er immer noch da ist. Und das ist ja das, wie mein nächstes Gewinn sagt. Er gibt halt Geld, sagt noch an. Guck, mittlerweile, da sitzt ja auch die Tochter brav drin, die ausschaut wie Papa. Also das ist ja... Also,
ja, das ist so. Die hat ja auch einen Mann, der heißt Martullo. Sie heißt ja Martullo Blocher. Und der Mann, der versucht sich ja auch immer ein bisschen als lokaler SVP-Politiker, scheitert aber immer wieder. Und ich habe immer ein bisschen Mitleid mit dem, weil ich denke mir, wenn der nach Hause kommt abends, sieht er seinen Schwiegervater.
Ja,
ist lustig. Irgendwie.
Das ist sehr lustig. So. Ich habe es gestern auf der Bühne etwas drastischer gesagt. Ich habe gesagt, so, das Schlimme ist ja, man schaut die an, wenn die mit jemandem, einer geht mit der mit, der geht mit irgendwie, war vielleicht betrunken, dann wacht er auf, ich habe den Blocher gepoppt. Und das sind die billigen Witze, aber die billigen sind auch mal gut zu machen.
Ja, die billigen sind auch. Vor allem, wenn man eben über die Leute billige Witze macht, die eben auch billige Politik machen hin und wieder. Nicht?
Dann das stimmt, das ist eine schöne, ja, darf man das. Ist eine schöne Allegorie, das mag ich gerne. Das stimmt, über Leute, die billige Witze machen.
Ja, du bist ja einer, da haben wir vorher, bevor das die Aufnahme läuft, ein bisschen drüber gesprochen, wie das früher war, wenn man, ein bisschen zu einer Zeit, gut, ich hole mal ein bisschen mehr aus, du bist eigentlich der erste große Stand-up-Star in Deutschland. Du hast das wirklich, dieses Genre von Anfang an gemacht und jetzt erleben wir so einen Riesenboom an Stand-up, an Comedy. Aber früher war ja noch die große Diskussion, was ist der einfach nur, in Anführungszeichen, Komiker oder ist er auch politischer Satiriker? Und da gab es ja dieses große Schisma zwischen den Leuten, die einfach ins politische Kabarett gingen und die anderen, die einfach Entertainment wollten und lachen wollten. Und du hast ja auch ein bisschen was abgekriegt von denen, oder? Dass du eigentlich eine Persona non grata warst bei den wirklich fundamentalistischen Polit-Satire-Anhängern.
Es war ja eigentlich, ich habe ja schon, meine Theorie ist ja, dass der größte Fehler, den das deutsche Kabarett, wenn du jetzt mal das ein Wort nimmst, den das deutsche Kabarett gemacht hat, war, dass sie uns, damit meine ich meine Generation, also die wir damals kamen, so Mitte der 90er mit einer anderen Form, dass sie uns ausgegrenzt haben, weil wir waren ja die nächste Generation des Kabaretts. Ich bin ja seit Mitte der 80er unterwegs, ich bin ja sehr lange unterwegs, bin einer der Dienstältesten in Deutschland, muss man so sagen. Ich komme aus der linken Szene, komme eben da, die Kleinkunst, Kabarett, und ich war immer stolz drauf. Irgendwann begann diese blöde, komische Diskussion. Ich habe ja immer das gemacht, was ich gemacht habe. Und plötzlich begann die Diskussion. Ja, das kann man jetzt hier nicht so spielen lassen.
Also irgendwann wahrscheinlich, als du wirklich bekannt wurdest, oder?
Nee, vorher schon. Die Diskussion über Comedy und Kabarett begann in Deutschland. Also das war so Anfang, Mitte der 90er, als dann Samstagnacht kam, RTL Samstagnacht, diese Geschichten als Comedy zum ersten Mal ein bisschen größer wurde. Und ich weiß noch, es gab damals in irgendeiner großen Fernsehzeitschrift gab es ein großes Streitgespräch zwischen einem von Samstagnacht, RTL, und Matthias Belz. Matthias Belz, einer der größten, ich würde sagen, Stand-up-Comedians/Kabarettisten. Ja, es war eigentlich ganz schräg. Plötzlich fing es an, so, ja, Comedy ist schlechter wie Kabarett und Kabarett ist gehaltvoll und Ding. Und ich sage so, Moment mal, das ist doch völlig wurscht, weil ich bin natürlich auch amerikanische Schule gewesen. Zu der Zeit war ich auch oft in New York, bin in Comedy-Clubs gegangen und habe ja gesehen, da geht ja beides, was ich auch immer gemacht habe. Ich habe ja auch in den 80ern, ich habe eine Politnummer gemacht, dann habe ich eine Nummer gemacht über kleine Pekinesen, dann habe ich wieder eine Gesellschaftsnummer gemacht, dann habe ich irgendeine blöde Nummer gemacht.
Das ist der Mix der Late-Night-Shows.
Eigentlich der Mix
das haben wir ja hier in der Schweiz auch gemacht. Und das war auch dieser Mix. Und da gab es auch Leute, die sagten, ja, wirklich Satire ist das nicht. Die haben zwischendurch mal ein bisschen Freude an der Freude und machen ein bisschen lar pour lar. Und dass es einfach Komik ist, dass es einfach Klamauk ist. Aber dazwischen ist es halt auch wieder ein bisschen politisch oder man gibt seinen eigenen Standpunkt preis und macht darüber hinweg, aber dann ein Klamauk draus. Das geht ja alles, es ist ein Mix. Und da haben das waren die Amerikaner schon immer ein bisschen lockerer drauf.
Ja, weil sie auch, die haben halt einfach keine Unterscheidung gemacht. Die haben gesagt, pass auf, da geht einer auf die Bühne, der erzählt uns was. Ist er gut oder ist er nicht gut? In Deutschland ist aber so, was macht denn der? Ist das Kabarett oder ist das mehr, na, erzählt, na, das ist mehr komisch. Sagt, das ist ja völlig wurscht. Mhm. Hat er dich unterhalten? Ja. Dann ist auch egal, mit was. Mhm. Also, du gehst ja rein, um unterhalten zu werden. Und auch im Kabarett, kein Kabarett kommt ohne Pointen aus. Und das Schräge daran ist ja, dass Leute wie, ich weiß es ja von zum Beispiel auch, ich kann mich erinnern, mit Matthias Belz, wer saß, es war ein paar Tage vor seinem, als er gestorben ist, saßen wir im Lustspielhaus, da hat er mit Dieter nur so ein ganz wildes Duo gespielt. Also die haben irgendwie jeder eine Nummer vom anderen gespielt und einfach gemacht aus Spaß. Und ich kann mich noch erinnern, weil er gesagt hat, hey, ich liebe Klamauk, ich liebe Karlauer. Und trotzdem, das war ja einer der härtesten Politkabarettisten, Satiriker, den wir hatten, einer der linkesten. Der kam ja aus der ganz extremen Szene. Und der hatte einen Riesenspaß und ich fand damals total schön. Der hat mich zum Beispiel, der hat mich offen aufgenommen, es gab keine Diskussion. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die wirklich guten Kabarettisten die hatten kein Problem.
Ja, also wir haben auch kurz mal noch vorhin über Dieter Hildebrand gesprochen. Das war ja auch, der war der Godfather des politischen Kabaretts in Deutschland, auch in der Schweiz. Ich habe den als kleiner Junge, habe ich den verfolgt mit seinen Sendungen der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, ARD Live, Silvesterabend. Und der war ja auch einer, der das gar nicht so eng gesehen hat. Und die haben auch früher, wenn man die alten Aufnahmen noch in Erinnerung hat, die hatten auch Nummern, wo sie Klamauk gemacht haben. Zwar mit einem politischen Personal, aber Klamauk.
Aber großartige Nummern. Ich habe ja, das war jetzt vor 2 Jahren, ich habe eine Sendung gemacht, das im BR gibt es, oder das ist im dritten Programm in Deutschland. Ein Comedian feiert einen anderen. So bla 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 feiert Otto, bla 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 feiert Jürgen von der Lippe. Mich haben sie angefragt, Dieter Hildebrand. So. Ich habe mich dann mit 1-2 Leuten, also die ich gut kenne, die auch zum Beispiel Dieter gut kannten, habe ich gesagt, pass auf, ich würde gerne mal drüber reden, weil ich weiß, das wird nicht jedem schmecken. Da wird es eine Menge Kabarettisten geben, die sagen so, warum macht das der Mittermeier? Ja. Warum macht er das? Das muss doch jetzt ein ehener Kabarettist machen. So, das Ding ist, ich habe mich mit einem mit Till unterhalten, der gesagt hat, ganz ehrlich, Dieter hat dich total geschätzt, der hat dich gemocht. Ich weiß es auch nur von anderen Seiten her, hat es mir ja selber auch gesagt und gesagt, der würde es lieben, dass du das machst. Und weil eben es nicht einer ist von denen, der sagt, ja, ich weiß eh, was die alles über mich erzählen, sondern es ist ja, weißt du, die Großartigkeit von Dieter Hildebrand war ja, dass er ja auch meine Leute in meiner Generation, also dass der uns auch noch weggeblasen hat. Also, und nicht nur immer so, ja, und das Kabarett und so, sondern ich, hey, Dieter Hildebrand, als ich für uns war Scheibenwischer, das war auch eine Huldigungssendung.
Ja, und gerade wir, die wir auch gerne improvisieren, ich meine, es war der große Improvisationskünstler mit seinem berühmten Soli, nicht, wo er Programme der Lach- und Schießgesellschaft eröffnet hat, die kann man heute noch verfolgen und man bläst einem heute noch weg.
Ja, der war eben, mit dem Wort gab es kaum jemanden, der so umgehen konnte wie er. Und eigentlich würde ich sagen, einer der besten Stand-Up-Comedians, die wir je hatten, weil wie gesagt, ich mache die Untertrennung nicht so. Ich und viele von uns, die wir dann auch zum Teil wirklich ausgegrenzt wurden, wir durften in manchen Theatern einfach nicht mehr spielen. Mhm. Also plötzlich hieß so, ja, das ist ja zu Comedy. Das Schlimme daran war, und das hat mich ein bisschen desillusioniert, dass in einigen von diesen ehrenen Kabarettläden, die uns nicht spielen haben lassen, als ich dann meinen Durchbruch hatte, dann 97, 98, als dann hochschoss, haben sie mich alle eingeladen. Mhm.
Gut, diese Tendenzen, die haben wir hier beim Casino Theater Winterthur, das wir vor fast 20 Jahren gegründet haben, es gab auch Diskussionen damals. Welcher Komiker wäre es würdig, in unserem Haus zu spielen? Das waren ganz wenige, die diese Diskussion immer wieder aufgebracht haben. Und wir haben von allem Anfang an klar gemacht, wir haben das ganze Spektrum an Komik hier in diesem Haus. Von der Politkomik über Impro-Theater bis zu Stand-up und alles Mögliche eigentlich. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum es dieses Haus immer noch gibt und warum der Zusammenhalt zwischen den Künstlern, die dieses Haus tragen, immer noch toll ist. Es ist sowieso in der ganzen Branche hier, wenn ich mit anderen Branchen vergleiche, eine unglaublich kollegiale Atmosphäre. Aber ich zum Beispiel unter den Filmemachern nicht so, weil die sind alle am selben Tropf.
Ich muss auch sagen, dass ich, also immer wenn ich in die Schweiz kam, das habe ich von Anfang an geliebt, dass ich gemerkt habe, dass hier die Leute so zusammenhalten. Ich mochte das. Also es war immer ganz lustig, weil viele Schweizer, ich habe ganz oft gehört, ja, warum kommen Sie denn in die Schweiz? Es war immer so eine Frage, so, was macht denn der hier? Der ist doch jetzt so ganz berühmt in Deutschland. Der könnte doch auch sagen, egal. Und
das ist der Schweizer Minderwertigkeitskomplex.
Und der Schweizer, und ganz viele haben gesagt, ja, wir in der Schweiz, wir sind ja ein sehr, sehr kleines Land. Und ich sage, das ist ja völlig wurscht. Was hier toll immer war, ich habe mich wohl gefühlt, weil du hast das Gefühl gehabt, alle gehen wahnsinnig persönlich miteinander um. Das mochte ich sehr gerne. Also ich bin einer auch in allen Jahren, die ich tue. Ich bin ja seit über 33 Jahren jetzt auf Tour, was ja nicht wenig ist. Und ich habe auch, als ich dann mit vielen Leuten getourt bin, also mit Groß, mit Truck und den ganzen Gedöns, ich war immer Arschlochkind, freie Zone. Also never ever, egal, auch eine Produktion, eine Fernsehproduktion, wenn ich gemacht habe, ich habe nie mit Leuten gearbeitet, die ich nicht mochte. Mhm. Nie und never. Ja. Ich bin auch nie in eine Sendung gegangen zu jemandem, ja, den ich nicht mochte.
Das kenne ich auch. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht und das habe ich auch durchgezogen. Ja.
Das ist auch gut so.
Ja.
Und trotzdem kann man, weißt du, es ist ja, und ich mochte es hier in der Schweiz, dass die Kollegen haben sich nicht so dauernd bewertet. In Deutschland fing es irgendwann an, da begann so eine Challenge. Als wir damals, also so Anfang der 90er, als Quatsch anfing, 92 in Hamburg, und als dann Comedy größer wurde, also wir haben uns immer gefreut, hey, es kommt wieder einer von uns, ist jetzt drin und wird jetzt bekannt und macht. Und das heißt, es bringt uns alle weiter. Irgendwann begann eher so ein Konkurrenzkampf und wir haben dann auf die jungen Leute getan, die sich unterhalten haben. Da saß du dann am Tisch daneben und dann haben sie sich unterhalten. Und wie viele Zuschauer hast du denn? Ja, wie viel hast du denn schon? Ja, ich habe jetzt schon 500, ich habe schon 1000.
Und aber weißt du, in der Schweiz ist das vielleicht ein bisschen anders, weil es wirklich, weil es kleiner ist. Nicht? Es ist ja nicht die Schweiz, es ist ja nur die deutsche Schweiz. Nicht? Das vergisst man ja auch hin und wieder. Und dann haben wir ein paar Orte oder Anlässe, die das auch fördern. Also da ist sicher dass unser Casino-Theater so ein Ort, aber auch das Arosa, das Humorfestival, wo sich viele Kollegen treffen und eben nicht nur einfach auf der Bühne stehen, sondern zusammen diskutieren. Und das ist schon etwas, was zu diesem Zusammenhalt etwas beiträgt.
Definitiv. Das ich werde mich so ewig erinnern an mein erstes Arosa. Das 96 war das. Und das war ganz toll. Also das war so ein Zusammenhalt. Das war jeden Abend bist du mit den Kollegen, also ich sag mal, über die Skipiste gezogen. Also ich kann mich erinnern, mit Dieter Nuhr sind wir einen ganz langen Spaziergang, sind wir runtergegangen ins Hotel und haben gequatscht und der Spirit. Und dann hast du die Kollegen getroffen und es war das, was das hatten wir bei Quatsch auch. Das war wir waren wie eine Community. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe das im Ausland, wenn ich auf Festivals war, also das ist das Fringe Festival in Schottland, auf dem Just for Laughs in Montreal, die fördern das so, dass die Künstler auch alle miteinander connecten, mhm, und Spaß haben und ohne dauernd diesen Konkurrenzding, so machst du gerade, sondern einfach, also auch, ja, wir leben auch, ja, zusammen.
Das ist das, was wir hier eben auch versuchen, aber bevor wir jetzt so ganz gemütlich werden und nicht und irgendwie unsere eigene Branche so wahnsinnig toll finden, gibt es ja einige aus unserer Branche, die Politiker geworden sind, sogar gewählt worden sind. Was sagst du denn dazu? Zum Beispiel in der Ukraine, der Zelensky.
Ja, ich sag halt endlich mal ein Profi.
Ja.
Also wir haben genügend Komiker im Parlament. Das ist mal der erste Profi, der drin ist.
Gut, aber weißt du, das ist dieser Scherz, den man machen kann, aber man kann ihn auch umdrehen. Weil wenn sie dann ein bisschen länger im Amt sind, sagt man dann vielleicht mal schnell, wenn ein Politiker wieder rankommt, endlich ein Profi, weil die Komiker sind als Komiker Profis, aber als Politiker?
Ja, ich sag mal so.
Also, ich weiß nicht.
Also Grillo in Italien, ich sage es ganz ehrlich. Also
ich möchte den nicht in der Regierung.
Nein, es bringt nichts. Also du kannst auch nicht sagen, ich bin immer nur gegen alles und ihr seid alles scheiße. Und weißt du, Destruktivität, egal von links, von rechts, von der Mitte, hat noch nie geholfen. Also wenn du reinkommst, ich finde es jetzt natürlich bei Zelensky ist es gerade wahnsinnig schade, weil ich verfolge gerade sehr diese ganze Impeachment-Geschichte, bin da wahrscheinlich besser informiert wie mancher Reporter, schau mir diesen ganzen Zeug an.
Ja, zu dem Thema wäre ich auch gleich gekommen, das können wir gleich verbinden, weil die beiden haben ja eine gewisse Verbindung jetzt. Ja, ja?
Das Problem ist halt, jetzt hast du mit Trump, hast du einen völlig absurden, der eigentlich alles machen kann. Es ist ja unfassbar, wie viel die Republikaner, ich wollte fast sagen, seine Partei ist ja nicht seine Partei. Eigentlich mögen sie ihn ja nicht. Aber wie,
doch, mittlerweile ist es seine Partei. Das ist ja das Beängstigende.
Ja, er hat sie eingesackt Und schade ist natürlich, dass Zelensky gar nichts gegensetzen kann gerade, weil er natürlich wirklich da keinen, und da kann er nichts dafür. Das ist natürlich gerade ein Problem, weil im Moment wäre es wäre wahnsinnig wichtig, weil er zum Beispiel, ich kriege ja gerade, alle 3 Tage fahren die Republikaner eine andere juristische Spur. Mhm. Am Anfang war es, es gab kein Quid pro Quo. Das heißt, er hat nicht gesagt, wenn das nicht, dann kriegst du keine Hilfe. So, jetzt ist klar, er hat es
gemacht. Er hat gesagt, das ist ein glasklarer Erpressung.
Glasklare Ding. So, jetzt kommt aber, jetzt kommt die neue juristische. Ich habe mir gestern diese Pressekonferenz vom Freedom Caucus angeguckt, nachts. Und die sagen jetzt, solange der Zelensky oder der Ukrainer, wenn der nicht sagt, so, dass es so war, dass der mich gezwungen hat, das zu tun, kann es auch sein, dass der das gar nicht so aufgenommen hat. Das heißt, die sagen jetzt juristisch, wenn die Ukrainer es nicht empfunden haben als Quid pro Quo, gibt es keinen Quid pro Quo.
Ja gut,
das ist unfassbar.
Aber ob das so glasklar juristisch Argumentation ist, jedenfalls nicht gemäß den Gesetzmäßigkeiten der USA.
Ich weiß nicht, ob es damit wird. Ich glaube, dass sie ihn nicht impeachen.
Und es ist eine große Frage. Aber ich hätte mal ganz am Anfang seiner Amtszeit hätte ich gewettet, in 2 Jahren wird er impeached, aber das habe ich dann bereits schon jetzt, glaube ich, verloren. Und ich weiß auch nicht, ja, ich weiß auch nicht, ob es die beste Lösung ist, weil die Abwahl ist die viel bessere Lösung. Und was jetzt rausgekommen ist, ich meine, toll wäre ja, wenn der Zelensky jetzt wirklich sagen würde, ja, ich hatte die Alternative, entweder kriege ich das Geld von euch oder ich leite Maßnahmen ein, um den Sohn von Biden zu untersuchen. Ne?
Ja, und das kann er nicht, weil er natürlich, es wäre selbst für einen Profi-Politiker eine ganz schwierige Situation, weil er weiß natürlich auch, es kann auch der Unterschied sein, wenn sich die Amis dann zurückziehen, es kann auch sein, dass dann mal darum geht, dass der mal einfach mal ein paar hundert Millionen Dollar weniger bekommt.
Für genau, Land. Das Geld kann und er natürlich
das brauchen. Steht ja immer noch im Raum. Der weiß genau, wenn ich jetzt aussage gegen Trump und der wird nicht impeached, dann habe ich ein ganz großes Problem.
Gut, aber es ist ja eigentlich auch traurig, unglaublich, dass das nicht genügt, dass die eigenen Botschafter der USA mehrere Male ausgesagt haben, dass es, wie es gelaufen ist. Und das ist ganz klar eine Erpressung. Aber ja, gut, immerhin gibt der Trump für alle Late-Night-Shows und für alle Komiker in den USA immer genügend Stoff. Ein bisschen,
aber
es betrübt einen ein bisschen, wie wenig das Auswirkungen hat.
Das ist das eine. Ich hab mir dasselbe gedacht und dann hat es, ich weiß, wer war das? War das, wie hieß der? Der war mal bei Saturday Night Live, der wurde dann, wie heißt denn der gleich wieder? Der wurde rausgeworfen, ganz kontrovers, das ist Jahre her, weil er so ganz kontroverse Jokes gemacht hat. Und der hat was Wahres gesagt. Ich glaube auch Dave Chappelle hat das mal irgendwann in einem Interview dann jetzt vor einiger Zeit mal gesagt. Das Problem ist an Donald Trump, dass eigentlich zwar viel Stoff gibt, aber es macht die Comedians eigentlich schlechter, weil es zu billig ist. Ich werde auch oft gefragt, da sage ich, ist es toll, wenn das so einer wie Trump und da ist viel Stoff und da sage ich, passt auf Freunde, nur ein schlechter Comedian braucht schlechte Politiker, um gute Comedy zu machen oder Satire. Es ist zu einfach dann. Ja, und es leben zu viele von dieser Einfachheit und legen sich in diese Einfachheit rein. Und es ist total schade, weil eigentlich müssten wir aufhören, über den Mann zu reden, weil genau das will er ja.
Ja, aber weißt du was? Das ist ja das Fatale in dem Ganzen. Er bestimmt die politische Agenda und er bestimmt die Tagesinformationen. Und den kannst du wie nicht ausweichen. Ich meine, was er jetzt gemacht hat in der Türkei zum Beispiel, ich meine, wegen ihm hat der Erdogan diesen Krieg vom Zaun brechen können, gegen die Kurden vorgehen, die Verbündeten waren der USA, Das hat er ja so mit seiner Laune irgendwann spät nachts, hat er ja das entschieden, ja, gegen seine engsten Berater, gegen seine eigene Partei. Und wenn jemand sowas, so eine Macht hat und so ein Typ ist, dann kannst du wie nicht aufhören, ihn permanent zum Thema zu nehmen.
Man muss wach bleiben. Man muss halt schauen, dass man, wenn man was erreichen will. Also es ist gerade sehr gefährlich, weil der ist gerade an einem Punkt, wo vor allen Dingen die ganzen, also die extrem Konservativen, die ganzen Religiösen auf seiner Seite. Ich habe mir diese Rede angehört vor einer Woche, wo es gibt diesen, ich weiß nicht, wie der heißt, so, da wo die ganzen Evangelikalen sind, die ganzen Hardcore-Christen, also wirklich, also Fundamentalisten vor dem Herrn, also das ist ja nicht mal ein schlechtes Wortspiel. Und die Rede und der Punkt, wenn du das gesehen hast, da waren vorher, hat einer aus der Gemeinde, der Oberpastor, wie auch immer, standen die zu zweit oben und haben Donald Trump gesegnet und haben gebetet. Dann stand der da, du hast auch gemerkt, der kriegt ja eh nie mit, der hat ja eine Aufmerksamkeitsspanne von einem weißen Hai. Die haben nicht viel Aufmerksamkeitsspanne, wie man also biologisch weiß, und steht so da und die haben allen Ernstes, das war ein Gebet, wie wenn wirklich der neue Messias kommt. Und dann hat er eine Rede gehalten, das wird hier gar nicht mehr ausgestrahlt. Also das kannst du hier den Leuten
ja, immer. Das sind die Evangelikalen, und auf der anderen Seite hat er natürlich den immer gleichen Pöbel, ich kann kein anderes Wort dafür finden, die er um sich schart bei seinen öffentlichen Auftritten. Ich meine, wo jetzt noch die Hillary Clinton das Böse, das ganz Böse ist, und Lock her up wird heute noch gerufen. Er ist dann auch sowas von rachesüchtig. Nicht? Er ist sowas von rachesüchtig.
Er ist krank. Also
bei
wissen,
Leuten,
dass er krank ist.
Die er ja schon längst besiegt hat.
Ja, na gut. Man muss sagen, Hillary Clinton ist natürlich auch, mein Gott, ganz ehrlich, eigentlich mussten die irgendwo auf eine einsame Insel schicken, ohne Handy, ohne neue Medien. Also ich meine, was die jetzt gerade wieder von sich gibt, das
ja,
ist
natürlich,
so, mein Gott,
dass
Alter,
die Russen hinter,
soll
hinter, den,
das denn
hinter
jetzt?
Einer dieser du Kandidaten, dieser
ja, ja.
Kandidaten, die aus Hawaii stehen, ja.
Ich meine, was. Aber gut, das sind natürlich Feinheiten. Wahrscheinlich haben wir jetzt da draußen schon alle
genau,
Hörer verloren.
Es hört gar niemand mehr, wenn sie sagen, was reden die da über Amerika? Komm wieder zurück in unserer Zeit. Also gut, du hast dir das ist ja immer ein Recht, über die große Welt zu reden, weil du bist ja auch auf der ganzen großen Welt immer aufgetreten. Du bist eigentlich der internationalste deutsche Komiker, den ich kenne. Du bist in den USA, hast du Shows gemacht, in England. Und das finde ich natürlich sowieso ein großes Wagnis, das du in Kauf genommen hast. Und warum hast du das eigentlich gemacht? Was war am Anfang, dass du sagst, ich mache jetzt auch Shows auf Englisch?
Also ein Urtraum. Ich weiß, ich bin zuerst beim Comedy Cellar in New York gesessen. Ich glaube 1991 saß ich da mit meiner Frau und habe dann gesagt, du, boah, ich kannte ja Stand-Up-Comedy von Platten, von Videos. Also wir alle haben unseren Eddie Murphy Raw und Delirious gesehen oder Eddie Izzard, solche Geschichten, gerade ein Engländer. Und habe gesagt, ich würde gerne einmal in meinem Leben 5 Minuten auf Englisch machen. Klar, hier im Cellar wäre geil, aber es wird nicht sein, aber irgendwo mal 5 Minuten auf Englisch wäre geil. Es war so ein Urtraum von mir, weil Stand-Up die Ursprache, die Muttersprache der Stand-Up-Comedy, so wie ich sie sehe, als Kunstform ist Englisch. Die Urform der Stand-Up-Comedy, wie ich sie sehe, kommt auch aus Amerika, nicht aus England. Und
du hast ja auch Amerikanistik studiert, habe ich irgendwo mal gelesen.
Ja, ich habe meine Abschlussarbeit geschrieben über amerikanische Stand-Up-Comedy.
Wirklich?
Ja, ja.
Kann man die kaufen? Ist die im Handel?
Kann man nicht kaufen. Ich glaube, ich habe 3 gebundene daheim. Und ansonsten, das Lustige ist, weil ich habe ja damals den Computer, das war mein erster Computer, wo ich die Arbeit geschrieben habe, das war 93. Und das Lustige ist, dass das Format, wo das jetzt drauf ist, wenn ich das jetzt aufmache, mein Gott, das sind lauter so Hieroglyphen.
Ja, und du musst aufpassen, dass du es nicht löscht,
ja,
also dass es nicht zerfällt.
Ich musste das jetzt mal umformatieren lassen.
Floppy Disk?
Ja, ich hatte noch Floppy Disk. Ja, das ist, Es ist schon, nee, aber dadurch bin ich halt immer sehr eingestiegen, das Ganze. Ich hatte einen geilen Prof damals, einen Professor, der totaler Fan war von amerikanischer Stand-up-Comedy. Und wir haben untereinander Vinylplatten ausgetauscht. Also ich habe keine Ahnung, 200 Vinylplatten von Woody Allen, Lenny Bruce, Richard Pryor, George Carlin, wie sie alle heißen. Und das war so ein Urtraum, die Sprache zu meistern. Hab's mir aber, also und dann habe ich meinen Weg in Deutschland gemacht. Das war hart genug. Dann hat es geklappt, als ein Z durchbrach, dann so 97. Und dann begann halt so ein komplett Wahnsinn. Dann war ja auch kein Raum mehr für, was machst du denn sonst? Und dann begann irgendwie, dann kam so eine Phase, das war 2001, 2002, da habe ich Projekte gemacht, die waren also damals mit meinen Friends. Und als haben wir vorher kurz gequatscht, als ich als Headliner auf die Bühne bin, da stand ich als Headliner neben Lenny Kravitz, Santana und Faithless und habe so 60.000 Open-Airs gespielt. So. Aber nicht als ich bin nachmittags um drei, sondern am Abend so, ich war dabei, damit die Leute Tickets kaufen. So. Und das waren so Momente, die haben mich so weggebeamt, die fand ich so unfassbar. Und ich habe dann, es waren so Momente, wo ich gesagt habe, ich muss das mal abfeiern können. Und das kann ich nur, wenn ich mal stillhalte. Und ich musste mich zwingen, stillzuhalten. Und viele haben gedacht, ja, Mitarbeiter. Ich habe dann ein Jahr aufgehört. Ich habe ein Jahr aufgehört damals. Ja. Okay. Ich habe ja so ein Sabbatical gemacht, genau. 2003.
Genau.
Und dann ist mir gesagt, du spinnst.
Und dann sind auch die Pläne entstanden, das mal im Ausland oder auf Englisch zu versuchen.
Es gab keinen Plan. Ich habe gesagt, ich mache jetzt mal nichts mehr. Es gab kein Rückkunftsdatum. Ich habe auch keine Termine ausgemacht. Dann bin ich nach New York geflogen. Es gab kein Rückflugticket. Ich bin dahin und habe gesagt, ich bleibe so lange, wie ich bleiben muss. Und im Hinterkopf hatte ich, es wäre schön mal, vielleicht mal eine Nummer zu spielen auf Englisch. Und
hast du schon eine gehabt?
Nee.
Gar nichts?
Dann bin
kein Material gehabt?
Nee. Ich habe mal einen Auftritt gemacht. Das ist einer meiner legendärsten Auftritte, also einer meiner schönsten Auftritte, die ich wirklich, also vom Herzen her, die ich je gemacht habe. Ich habe auf einer Star Trek Convention gespielt. Das war 1998. Ich wurde eingeladen, weil ich damals ja die Enterprise-Nummer hatte. Die Leute sind ausgeflippt, Captain Kirk.
Und viele, kann ich mich erinnern.
Die meisten wissen ja gar nicht, ich habe ganze Star Trek Nights gemacht. Ich habe in Berlin Anfang der 90er 2 Stunden.
War das Programm die vor MacGyver-Zeit?
Es war noch vor MacGyver. Da habe ich 2 Stunden lang nur Stand-Up gemacht über Raumschiff Enterprise. Improvisiert, Diaz gezeigt. Und dann wurde ich eingeladen. Dann habe ich gesagt, Freunde, ich glaube nicht, dass ich da hin sollte. Diese ganzen Trekkies, ich liebe das, diese Nerds, aber...
Wo eigentlich? Wo?
Es war in Deutschland.
In
Bonn oder in Köln da. Und dann meinte er, doch, die lieben dich, die feiern dich ab. Du bist der Erste, der ihre Kultserie in die Masse rausbringt. Du bist derjenige, sag ich, aber die lachen doch da nicht drüber, die nehmen das doch so ernst. Doch, die lieben dich. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht. Und dann sagt er zu mir, aber Spock ist da. Dann sage ich, was heißt Spock ist da? Sagt er, Leonard Nimoy wird da sein. Sage ich, nee, das glaube ich jetzt nicht. Sagt doch, Leonard Nimoy wird da sein. Und ich so, fuck, echt? So der Echte? Ja. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen einen Deal. Ich sagte jetzt, ich komme, das ist mir egal, was du zahlst, was du machst, ruf meine Agentur an, sag schönen Gruß von mir, ich bin dabei. Was ihr dann ausmacht, ist mir scheißegal. Du gibst mir nur jetzt am Telefon die Aussage, ich darf Spock kennenlernen. Ich will ihm eine Hand schütteln, einmal sagen, hello Mr. Nimoy, dann bin ich da. So, fahr da hin, musst du schauen, das ist nicht so lang wird die Geschichte. Und dann habe ich mir am Nachmittag, so oder frühen Nachmittag, hat der so der Convention erledigt, halt, war so ein 3000er Raum, 3500 Menschen. Und die Leute sind natürlich auf den Knien. So, Leonard Nimoy erzählt uns, so, das einer der beeindruckendsten Menschen, die ich in meinem Leben je kennengelernt habe. Ever. Mhm. So als Mensch. Und dann hat der Wanscher gesagt, so, jetzt gehen wir backstage nach seiner Rede so und darfst du Hallo sagen. Und ich sage, Hallo, Mr. Nimoy.
Warst du nervös?
Echt, ich habe mir die Hose gemacht. Also ich war so, oh mein Gott, ist einer meiner größten Helden gewesen. Weil für mich war Star Trek wirklich eine energetisch Raumschiff Enterprise war so eine Serie, die ich mochte, das Grenzenlose. Das wäre auch zu dem Thema, warum bin ich nach Amerika? Ich mag keine Grenzen. Ich bin immer einer gerne, ich habe immer die Grenze überschreiten wollen. Ich wollte immer gern meinen Fußstapfen wohin setzen, wo noch keiner war. Auch mit dem Englisch, das war immer das war New Frontier.
Gut, wo war denn der erste Ort, wo du die Grenze zum Englischen überschritten hast? Was war dein erster Auftritt vor einem wirklich nur englischsprachigen Publikum?
Pass auf, zwischen, das ist die Story. Ich lerne ihn kennen, sage, ich bin ein Comedian, mache hier Enterprise, dann haben die dem auch erzählt. Und dann meint er zu mir, das klingt gut, und schauen wir den Auftritt nachher an von ihnen, wann spielen sie denn? So, ich so, ja, ich spiele um 6 oder so, und dann komme ich vorbei. Und ich dachte, ja, komm, ich vorbei, wieso soll ich vorbeikommen? So, 2 Stunden später, ich stehe Backstage, kommt Leonard Nimoy rein. Hello. Ich so, okay, hello. I told you, I'm gonna watch your show. Ich so, okay, I sit in the first row, erste Reihe. Und ich so, okay. Er saß in der Mitte, erste Reihe. Ich war so, okay. Und dann stehe ich hinten, war eine Viertelstunde vom Auftritt, und war so, oh fuck, ich spiele hier auf Deutsch.
Der versteht mich. Eben, das wollte ich gerade fragen. Fuck. Das ist ja auf Deutsch, und er ist englischsprachig, er versteht kein Deutsch.
Und dann bin ich hinten gestanden, so. Hey, komm hier vor, Stadt, pass mal auf. Ich kann vor dem nicht auf Deutsch spielen. Ich muss, aber ich kann auf Englisch, ich habe nie auf Englisch. Ich habe, pass mal auf. Ich habe mal in England, in einem Comedy Club, da haben wir mit Quatsch gespielt, habe ich mal so eine Mischung gemacht aus Englisch und Deutsch, aber es war ganz wild, ganz roh. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt so? Okay, ich versuche zu übersetzen. Ja, schauen wir mal. So, dann bin ich raus. So, hallo, und dann habe ich angefangen, 2, 3 Sätze auf Deutsch, hello Mr. Nimoy, und dann habe ich zu den anderen gesagt, I'm sorry, aber der versteht kein Deutsch, jetzt muss ich immer übersetzen, weil ich möchte, dass er lacht, und die alle so, yes, Box sitzt da drin.
Super, das hast du und improvisiert.
Dann, also alles, improvisiert, ja. Und dann wurde der Auftritt, irgendwann habe ich fast aufgehört, auf Deutsch zu sprechen und Englisch zu übersetzen, und ich erinnere mich noch an den Moment, wo ich dann oben stand und sage, der Artist 500, oh, was ist das Wort für Besatzungsstatisten? Und dann schaue ich ihn an, Mr. Nimoy, what's the word for the guys running around with the red shirt, always getting killed? It's extras? Okay, the 500 extras running around Enterprise. So, ich spiele meinen Auftritt irgendwie auf, ich komme auf Kampfenglisch irgendwie durch, und dann verbeuge ich mich zum Schluss. Als ich mich verbeugt habe, sehe ich, dass Nimoy aufsteht in der ersten Reihe, macht mir das Live Long and Prosper Zeichen.
Wow.
Und gibt mir Standing Ovations. Der gesamte Raum steht auf, und es war Wahnsinn. Und das war so eine, das war echt eine Revelation. Und tief in meinem Hinterkopf.
Das war der berühmte Moment, wo du dir sicher warst, du könntest es auch auf Englisch.
Ich war mir nicht mal sicher, es war nur im Hinterkopf ein Gefühl drin, alles ist möglich. Und als ich dann nach New York kam, 2003, ja, ich würde gerne mal die Komfortzone verlassen, weil, wie gesagt, im Moment läuft alles fast zu gut. Ich bin einer, aber wenn es zu gut läuft, dann arbeite ich gerne dagegen und mache was nicht für die Masse ist. Und dachte mir, ja, jetzt schaue ich mal, jetzt bin ich hier mal ein paar Wochen. Und ich bin irgendwie nach 3 Tagen, gehe ich hin, dann so, ich werde mich irgendwie ändern, bin ich im East Village, gehe in die, das war ein Laden, gibt es heute nicht mehr, B3 Lounge, und da hieß es Stand-Up Comedy Open Mic in Basement. Und dann bin ich da runtergegangen, das war, wie gesagt, am 3., 4. Tag meines Aufenthalts, schaue mir das so an, quatsch mit dem Barkeeper, und er sagt dann so, hey, where are you from, Germany? Und ich so, was machst du denn? Ja, du Stand-Up Comedy. Ja, yeah, come on, give it a try. Ich so, nee, ich kann kein Englisch so. Doch, nächste Woche hier, Montag, Open Mic Night. Nee, das kann ich nicht machen. Also ich bin ja, ich komme irgendwann. Nee, nächsten Montag. Doch, nächsten Montag. Ich so, okay, ich komme nächsten Montag. Und dann bin ich am Montag drauf. Und dann habe ich eine Woche lang eigentlich in die Hose gemacht und habe eine Woche lang,
das gelöffelt,
24 Stunden am Tag gearbeitet für. Was habe ich übersetzt? Was habe ich im Ding?
Und wie lange ging der Auftritt? 5 Minuten?
Es waren dann, ich hab überzogen, ich weiß bis heute noch, aber ich habe die Sachen ja auch, ich habe es aufgenommen, ich habe alle meine Auftritte, ich habe den auch noch.
Du hast den noch?
Ja, klar. Das ist auch, und ich habe auch das
noch Skript. Noch nie veröffentlicht?
Ich habe das Skript. Es gibt noch das Skript vom allerersten Auftritt, und zwar so, wie ich es geschrieben habe für meinen ersten Auftritt. Das habe ich in dem Buch Die Welt für Anfänger, vor 2 Jahren, glaube ich, ist es rausgekommen, habe ich am Schluss das komplette Skript von meinem ersten englischen Auftritt hinten rein, so wie es war. Genauso. Mhm. Mit den Schriftfehlern, die ich hatte, mit den whatever. Mhm. Und
aber wie war der Auftritt?
Das war großartig. Ich bin geflogen. Ja. Ich bin geflogen.
Und die Leute schon von Beginn weg?
Die waren, ich habe sie mit meiner Energie, glaube ich, umgeblasen. Es war nicht so, dass ich, es war nicht alles am Punkt. Es war natürlich nicht.
Du hattest, was ja ein bisschen gut will, wenn die Leute merken, aha, da kommt einer aus Deutschland.
Nee, das war es nicht, weil die waren völlig so, Deutsch hat denen gar nichts gesagt. Die waren Deutscher. Jetzt bin ich halt hoch und war von Anfang an, also meine Opening Line war damals tatsächlicherweise, ich weiß, ich habe es auf Englisch zwar gesagt, ich sage, ihr habt alle, you heard a lot of Nazi jokes in your life, but why listen to cover versions when you can have an original? Und das hat sofort, und die waren so, Moment mal, Deutscher, haben alle gelacht. Und dann habe ich halt, der Auftritt war eine Mischung aus nur geschrieben für den Moment. Und dann habe ich tatsächlich am Schluss des Auftritts, habe ich dann noch so 2 Minuten von meinem Star Trek Bit gemacht, weil ich wollte, dass Kirk und Spock mit drin sind.
Ja. Das war in New York. Du hast mir aber mal von einem Auftritt erzählt, war das in England, wo du das gesamte Publikum gegen dich hattest, weil du warst der fucking German oder irgendwas. Also die Engländer haben ja das nie ganz überwunden, dass der Zweite Weltkrieg aufgehört hat.
Ja, das ist.
Was die Deutschen betrifft.
Ja, die sind ja mittlerweile ist ein bisschen besser geworden, aber es war am Fringe. Als ich mein erstes Fringe Festival gespielt habe in Edinburgh, in Schottland. Und by the way, also das Fringe Festival ist das geilste Comedy Festival auf diesem Planeten. Es ist das härteste, das geilste, beste.
Das ist aber das Fringe in Edinburgh. Es gibt auch eines in New York, oder? Fringe Festival New York.
Ja, aber das hat mit dem Fringe von Edinburgh erstmal nichts zu tun. Ich glaube, das Fringe, vielleicht gibt es in New York mittlerweile eins. New York hat ja lang kein Comedy Festival gehabt. Irgendwann gab es eins, also jetzt gibt es Festival. Es ist alles schon sehr etabliert. Kommst du auch nur rein mit Namen. So wie es Just for Laughs in Montreal, also da bist du oder da musst du schon echt liefern. Das Fringe ist ja, du buchst dir ein Venue und sagst dann in der Organisation, in der Zentrale Bescheid, ich habe ein Venue, ich spiele da. Und dann spielst du da 4 Wochen, jeden Tag dein Solo in irgendeinem Venue, das mietest du selbst, das bezahlst du selbst und du bist halt dann im Katalog mit drin. Mhm. Und das ist ein Trip, du spielst 28 Tage, jeden Tag deine Show, 60 Minuten.
Das ist fast wie Zirkus.
Das ist ein, ja, wahrscheinlich wie bei dir, für dich sagst du,
ja, im Moment diesem Jahr ist das ein bisschen so, ja.
Und das ist ein Trip, weil du nach 2 Wochen verlierst du jegliches Raumzeitgefühl. Gut, wenn du dir auch das Fest, ich muss dazu sagen, das 2012er, wo ich dabei war, ich habe halt auch alles mitgenommen. Das war eins der geilsten Monate meines Lebens beruflich. Wir haben halt alles mitgenommen. Also
Im Moment spielst du ja bei uns in der Schweiz mit deinem aktuellen Programm. Wie lange spielst du so ein Programm, bis du wieder für dich selber am Arbeiten bist, für was Neues? Oder ist das, kann man das nicht so sagen, ist das einfach, passiert das einfach?
Ich arbeite permanent. Ich bin ja gerade im Moment, wenn jemand zu meiner Show kommt, Lucky Punch, die Todesfuchtel,
ja,
schlägt.
Ja, das meine ich, ja.
Ein schöner Titel.
Ein schöner Titel.
Ein bisschen
Star Trek-Titel.
Ja, so. Ich wollte mal was machen, was die Leute eher, glaube ich, verwirrt. Und im Moment ist das Geile, dass ich ja ist so meine erste eigene Fernsehshow, die ich habe, weil ich habe immer nur Specials gemacht.
Mittermeier,
das jetzt in der ARD läuft und im BR. Und dafür...
Ist das deine erste Fernsehshow?
Also regelmäßig.
Wirklich?
Ja. Weil ich habe immer nur Specials gemacht. Ich wollte ja nie. Ich habe immer gesagt, nee. Und, Und,
das ist toll. Und da stellst du ja auch Kollegen vor. Ich habe genau. Eine oder zwei gesehen. Eine habe ich gesehen, ja.
Ich habe einen Stand-up-Gast und mit dem talke ich auch. Dann machen wir noch ein lustiges Gespräch. Und mache dann noch eine Aktion mit einem Kollegen. Jetzt machen wir im November mal eine Sendung über die Deutschen, also mitmachen die Deutschen.
Die machst du ganz alleine oder hast du, ich glaube, du arbeitest ja mit einem Co-Autor manchmal zusammen.
Für meine Programme habe ich Sven Kemper, das ist auch ein Kabarettist, der ist auch zum Beispiel in der Schweiz unterwegs. Er ist wirklich, seine aktuellen Programme wirklich ganz, ganz toll. China für Anfänger ist ein aktuelles. Der macht ganz tolle Sachen. Aber ich habe jetzt für die Mittermeier-Sendung habe ich ein Team, also mit ein paar Autoren, weil du musst ja wirklich liefern. Aber was die Sendung, jetzt glaube ich, anders macht, aber das ist natürlich meine Wahrnehmung. Ich bin sehr oldschool, bin durch mein Oldschool aber im Moment bei den Jungen total hip, weil die oldschool wollen. Die wollen Handwerk, die wollen, das ist die Kunstform, das ist Stand-up-Comedy. Da geht einer hin, der macht Tryouts, der ja, kämpft, der
tut. Da war aber auch ein bisschen Zeit, dass die das mal realisiert haben, weil es gab doch eine kurze Spanne von ein paar wenigen Jahren, wo man gedacht hat, es geht jetzt jeder auf die Bühne und erzählt, was in der Tram heute gerade passiert ist. Nicht? Und
leider,
ist
leider viel schlechter.
Irgendwie, ja. Und das finde ich eigentlich gut, wenn die sich ein bisschen orientieren an Leuten wie du.
Im Moment ist das total geil, die junge Szene, die da so einen Stand-Up-Kick kriegt. Mich kickt es wieder, weil das, was ich damals in New York gemacht habe, bei den Open Mic Nights, ich habe dann ja monatelang jeden Abend bis zu dreimal gespielt. Ich bin ja dann völlig im Trip gewesen. Das war ja eigentlich mein Urlaub, eigentlich mein Sabbatical. Und ich habe mehr gespielt, wie ich in Deutschland überhaupt hätte spielen können. Und das hat mich aber, das war wie ein Trainingslager. Und das Geile ist, dass ich im Moment fast wieder, ich fühle mich wieder so, ich gehe auf Open Mic Nights, ich trainiere mein Zeug für die Sendung. Ich mag nicht in eine Fernsehshow gehen und nur einen Text haben, der, keine Ahnung, vier Autoren haben einen Text geschrieben und jetzt gehe ich hoch. Das bin ich nicht.
Und was für Leute lädst du dann ein in deine Sendung? Sind das meistens etablierte Künstler, deren Namen man schon ein bisschen kennt? Oder wagst du das auch, dass du in deiner Sendung einfach Leute nimmst, die vielleicht zum ersten Mal im Fernsehen auftreten, von denen du aber findest, die haben ein großes Talent?
Und das wäre die Zukunft. Also das Ding ist so, dass natürlich, die Sendung hat nicht so eine hohe Schlagzahl, da sind jetzt vier heuer. Wenn es weitergeht, wie auch immer, dann sind es wieder vier nächstes Jahr. Ich habe jetzt so eine Mischung gemacht aus etablierten, Thorsten Sträter war Gast, dann hatte ich jetzt Maxi Stettenbauer, der ist ja, so,
den habe ich gesehen.
Der ist so eine, der ist in der jungen Comedy-Szene, ist der etablierte, aber noch nicht in der großen breiten Masse. Dann habe ich jetzt in der nächsten Sendung Alfred Dorfer, der ist einer der Großen des österreichischen Kabarets.
Hat auch schon mehrmals hier in diesem Haus gespielt, Michael. Oh, ja, da sind wir ja schon fast wieder beim Anfang.
Soll ich wieder schlechtes Gewissen?
Ja, das wollte ich dir auf den Weg gegeben haben, das schlechte Gewissen.
So, ja.
Also, wir sind zum Ende von diesem Gespräch und es hat mich sehr gefreut.
Das war ein schlechter Schluss, ich mit schlechtem
Gewissen. Ja,
jetzt bin ich hier in einem fensterlosen Raum und hänge auf.
Und der Schluss wird so sein, dass wir zum nächsten, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann bist du nicht hier im Keller unten im Casino-Theater, sondern oben auf der Bühne. Und da hast du, wie hieß das mit diesem Schwören, mit diesen Fingern, die deine Tochter...
Pinky Promise.
Pinky also, Promise.
Ich bin ja doch, lass uns, wir schauen, dass wir ein nächstes Jahr schaffen. Ich war ja dann... Ich bin ja im Januar, mache ich noch meine Derniere in der Schweiz vom Programm in Zürich. Freue mich darauf, so einen richtigen geilen Abschluss zu machen.
Gut.
Und dann beginnt ja das Neue, das Nummer 13 heißt. Weil es mein 13. Programm ist, super. Tatsächlicherweise. Und dafür muss ich ja ausprobieren.
Eben. Das heißt, das kannst du bei uns so lange ausprobieren, wie du willst, weil wir... Natürlich sehr.
Don't tempt me.
Ein bisschen so. Also, jedenfalls hat mich sehr gefreut, mit dir auch über die große, weite Welt zu reden, wo du große Erfahrungen hast. Ich gehe heute Abend wieder in den Zirkus nach Thun und denke dort.
Das ist auch große, weite Welt.
Genau. Du wirst ja dann auch nur in Aarau sein. Also, das.
Was heißt nur?
Ja, weißt du,
wir sind in Thun und Aarau.
Wir haben ja von Moskau, von New York und von Edinburgh gesprochen. Jedenfalls, Michael, vielen Dank.
Na, gerne.
Jaco Podcast. Mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.